Komm, lass uns nochmal ausstrecken. Papa, es ist das absolute Vorrecht, dich zu kennen. Es ist das absolute Vorrecht, dich zu kennen. Und es ist so schön, dass du uns kennst. Danke, dass wir deine Kinder sind. Danke, dass du uns auserwählt hast von Grundlegung der Welt. Papa, egal welche Stürme toben, wir haben es letzte Woche gelernt, Jesus ist mit uns im Boot. Er ist in unserem Lebensboot. Egal, ob ein Wind kommt, ob Wellen kommen, wir wissen, Stürme kommen. Und wir leben auch in einem Sturmgrad, einen konstanten Sturm. Vater, aber ich danke dir, dass du uns als Jesus das Vorbild gegeben hast, wo Jesus schläft. Vater, offenbare uns das jedem Einzelnen, dass Jesus schläft im Sturm, wo er herrscht, wo er lacht durch seine Aktion, wo er sagt dem Sturm, du interessierst mich nicht und den Wellen, ihr tangiert mich nicht. Es interessiert mich überhaupt nicht, ich schlafe, ich bin im Frieden, ich bin in der Ruhe. Vater, und offenbare uns das in der Tiefe, dass wir in dieser Ruhe sein dürfen, in diesem tiefen Frieden von dir, egal was passiert. Papa, danke, dass du uns so sehr liebst, dass du diese Menschen hier so sehr liebst und auch die im Internet, die zuhören, die Segen erleben, die das Wort erleben. Vater, wir haben es gerade gehört im Zeugnis, wie wenn wir bekennen, nein, die Zyste wird kleiner, dass die Zyste kleiner wird und die Ärzte staunen. Vater, nicht wir staunen über die Ärzte, sondern die Ärzte staunen über uns. Halleluja. Weil dein Wort lebendig ist und schärfer und trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Vater, danke, dass wir immer mehr hineinkommen in die Wahrheit und die Wahrheit macht frei. Und ich danke dir auch jetzt für das Wort. Füll meinen Mund, füll die Herzen und leite uns auf einen guten Weg. Halleluja. Amen. Wow. Wir leben in interessante Zeiten, hä? Wisst ihr, dass wir dieses Jahr den größten Zeitenwandel erleben seit 1945? Größte Veränderung von Dingen seit 1945. Ich weiß nicht, ob ihr schon begriffen habt, dass die Demokratie Geschichte ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon begriffen habt, dass all unsere Grundrechte nicht mehr existieren. Aber wisst ihr, wer dasselbe ist? Christus. Amen. Und mein Thema heute Morgen ist wirklich auf Gott zu schauen, weg von Politik, weg von den ganzen Dingen, die im Fernsehen kommen, hin auf Christus. Amen. Wisst ihr, genau das, was in der Politik passiert, das sind diese Winde und diese Stürme, die wir hören. Und wenn du den Wind hörst, der Wind kann interessant sein, der kann aber auch Angst machen. Richtig? Und das ist, was der Teufel liebt, dir Angst zu machen. Und ich habe es euch schon sehr jahrelang gepredigt jetzt. Angst ist Antiglauben. Angst ist so stark wie Glauben. Angst ist genau das Gegenteil von Glauben. Im Prinzip dasselbe, nur in die entgegengesetzte Richtung. Versteht ihr? Hat Gerard's gerade gesagt, wenn sie auch manchmal lustiges Deutsch hat, aber das macht nichts. Ich glaube, das, was sie sagen will, kommt drüber. Amen? Schäm dich nicht, hat Gerard. Alles gut. Stimmt's? Wir müssen Gott glauben. Und es trennt sich die Spreu vom Weizen. Wisst ihr, ich glaube, wenn Verfolgung kommt, wird sie vor allem durch Christen kommen, die abgefallen sind. Das ist nichts Neues. Paulus schreibt darüber in seinen Briefen, wer ihn alles verfolgt. Manche nennt er namentlich, wie Alexander den Schmied, der ihm viel Böses getan hat. Wisst ihr, den größten Stress, den ich habe, ist mit Leuten, die mal hier waren, die gegangen sind, die böse reden. Es gibt sogar Gemeinden in Heidelberg, die vor uns warnen. Aber schauen wir da drauf. Wir nehmen das zur Kenntnis und dann musst du den Staub abschütteln und weitergehen. Was sonst hält es dich auf? Du musst deinen Lauf vollenden. Amen. Wir müssen als Christen vorwärts gehen. Und ich sage euch, das Einzigste, was euch rettet, ist euer Glaube, dein persönlicher Glaube, nicht meinen. Ich kann nicht für Jeanette glauben, dass ihre Zyste weggeht. Sie muss es glauben. Amen. Sie muss es glauben und bekennen, dir geschehe nach den Worten deines Mundes. Und dann erlebst du Wunder. Dann erleben wir Wunder. Dann erleben wir Wunder. Ich glaube, Deutschland ist nicht weiter weg von Wundern wie Wunder in Indien oder in Afrika. Das sind die Wunder an der Tagesordnung. Ja, die haben halt nichts anders. Dann setzen sie halt alles auf eine Karte. Aber wir können es genauso. Wir können auch hier im reichen Europa sagen, ich glaube trotzdem meinen Gott. Punkt. Amen. Ich finde es interessant, wie Christen sich immer das Recht rausnehmen, andere Christen zu kritisieren. Das ist echt der Hammer. Melli hat gepostet, es beschäftigt mich, hat sie mir heute Morgen erzählt, es beschäftigt mich total. Sie hat gepostet in den ganzen, wie sagt man da dazu, Gruppen, in soziale Netzwerke, dass wir jetzt keine Gäste mehr zulassen vorerst. Dann kriegst du einen Shitstorm, das ist unfassbar. Wisst ihr, diese Leute, die kennen uns nicht, die waren noch nie hier. Die beten nicht für uns, die investieren keine Finanzen hier, die lieben dich nicht, die nehmen dich nicht in den Arm, die wissen nicht, wie du heißt, die wissen nichts. Aber auf Instagram, wow, da lernt sie einen Eimer mit der braunen Masse über uns aus. Und ich merke, wie der Teufel mich touchen will. Und ich sage zu mir, was, komm, verpiss dich. Amen. Ich sage euch das nicht, weil es mich ärgert in dem Maße, dass ich nichts mehr anders denken kann. Nein, es wundert mich. Es wundert mich. Leute, und das ist nur Promille von dem, was in ihrem Herzen abgeht. Wer hat das Recht, uns zu richten, der noch nie hier war? Der uns nicht mal kennt? Stimmt es? Leute, das ist nur ein ganz banales Beispiel von dem, was in dieser Welt abgeht. Und ich merke immer mehr, ich sehe Christen, die nah an Jesu Herz sind, und ich sehe welche, die ihn überhaupt nicht kennen, aber riese Neonwerbung über sich haben. Ich bin Christ. Aber wenn der Druck kommt, sind es immer die Ersten, die weg sind. Diese Namenschristen, ich nenne sie einfach mal so. Diese, ich preise mich an Christen. Gott kennt unser Herz. Gott schaut tief in unser Herz. Und das, was der Rainer gerade gesagt hat, er ist der Weingärtner. Und was macht ein Weingärtner das ganze Jahr? Wisst ihr das? Schnibbel die Schnapp, schnibbel die Schnapp, schnibbel die Schnapp. Und immer wieder gucken und wieder schnibbel die Schnapp. Es ist so viel Arbeit, bis die Trauben kommen. Und dann auch selbst dann, wenn Trauben kommen und die Frucht kommt, ist immer noch was dabei, was faulig ist. Und du siehst an Christen, die sagen, Herr, beschneide mich. Und die sagen, jetzt reicht's aber mal. Weißt du, warum Gott beschneidet? Dass der gute Saft nicht verloren geht in den fauligen Reben, sondern in die guten Reben fließt. Amen. Gottes Liebe, seine Kraft, seine Güte, seine Versorgung, seine Zuneigung für dich soll nicht in deine fauligen Reben fließen. Hörst du mir zu? Nicht in deine Kraft, die du in die Sünde investierst oder in die Bitterkeit. Das will Gott nicht. Er will dich nicht versorgen, damit du deine Bitterkeit versorgst. Er möchte dich versorgen, damit das Gute wächst und das Böse abstirbt. Die Frage ist, lassen wir das zu? Gott geht mit dir immer nur so weit, wie du ja sagst. Weißt du das? Er ist ein Gentleman. Wenn du nein sagst, in Ordnung. Akzeptiert er. Ihm gefällt es nicht. Und er weiß, dass das, was dann kommt, noch viel schwieriger wird. Wisst ihr, Gottes Gaben gereut Gott nicht. Gott hat viele Gaben verteilt. Viele Menschen haben Gaben. Wisst ihr, dass Gastwirte die Gabe haben zum Zuhören? Eigentlich sind sie ins Pastorale berufen. Wisst ihr das? Habe ich euch schon ein paar Mal gesagt. Viele Gastwirte können Menschen zuhören. Menschen gehen zum Gastwirt und sagen, ach, beim Rudi an der Eckkneipe, ich fühle mich so wohl. Ich kann mich so öffnen bei dem. Wahrscheinlich hat er eine Berufung als Pastor, wird's aber nie, weil er nie zu Gott kommt. Aber die Menschen spüren diese Gabe. Die haben eine Gabe, auf Menschen einzugehen. Aber sie kommen nie dahin, wo Gott sie haben will. Gott möchte, dass wir als Gemeinde ein Licht sind in dieser Zeit. Zurück zum Evangelium. Spüre das die Woche, wie der Heilige Geist zu mir sagt, Thomas, guck weg vom Politischen. Beschäftig dich nicht mehr so viel damit. Guck auf mich. Unser Gott ist derselbe. Amen. Ich kann euch nicht versprechen, dass wir nicht durch schlimme Zeiten gehen. Ich kann es euch nicht versprechen. Ich habe heute Morgen auf dem Weg hierher im christlichen Radio habe ich einen Bericht gehört von Open Doors. Eine christliche Organisation, die Verfolgung weltweit beobachtet. Und da wurde gesagt, gerade in den arabischen Ländern ist die Christenverfolgung so schlimm wie noch nie. Junge Mädchen werden aus den Familien rausgerissen, Christliche, werden zwangsverheiratet mit einem Moslem, kriegen ein Kind nach dem anderen. Ich weiß nicht, was in so einem Mädchen vorgeht, wo so ein Typ hat, den sie nicht will, den sie nicht liebt, Kinder kriegt, die sie vielleicht nicht liebt, was das für ein Konflikt ist. Und wir reden hier von Verfolgung. Ich glaube, wir haben noch gar nicht verstanden, was Verfolgung ist. Die Woche hat mich ein Mann angerufen, zu dem hat Jesus die Woche gesagt, bist du bereit für mich zu sterben? Bist du es auch? Keine schnelle Antwort. Bin es ich? Schnell zu sagen, ja, ist einfach. Wenn der Druck kommt, dann entscheidet sich's. Aber eines weiß ich, wenn ich mich heute entscheide, dass ich Jesus liebe, dann wird die Liebe zu Jesus stärker sein als die Liebe zu meinem eigenen Leben. Richtig? Wenn ich über die Jahre als Christ lebe und nie in die Liebe zu Christus komme, werde ich mein Leben mehr lieben als Christus. Stimmt's? Und an den Früchten werdet ihr sie erkennen, hat Jesus gesagt. Wenn du manchen zuhörst, manchen Christen zuhörst, ist unfassbar. Du merkst genau, mit was sie sich beschäftigen. Da ist kein einziger Bibelvers. Da ist kein Wort Gottes da. Nur Verstand, Nachrichten und Merkel. Und du fragst dich, was haben die für ein Fundament? Manchmal sage ich zu Jesus, immer muss ich die Leute geistig verprügeln sonntags. Kann ich nicht mal so lieb und nett predigen, wie so. Aber ich merke eins, ihr seid eine Elite. Ihr seid die Prätorianer. Ihr seid die Marines. Ihr seid nicht normale Soldaten. Ihr seid welche, die immer wieder kommen. Immer wieder sich sagen lassen, wie es lang geht. Ihr seid trainiert. Ich glaube, ihr seid trainiert. Amen. Ihr geht nicht ins Fitnessstudio und sitzt an der Theke und trinkt ein Weizenbier und geht dann raus und sagt, Mensch, Schatz, heute war ich 2 Stunden im Fitnessstudio. So sind manche Christen. Ich war heute 2 Stunden in der Gemeinde. Aber die haben nicht trainiert. Stimmt's? Die haben einen Stuhl gewärmt. Ihr seid nicht solche. Das spüre ich im Geist. Ihr habt einen Hunger. Ihr wollt mehr von Gott. Amen. Ihr wollt ihn lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Gemüt, mit allem, was in euch ist. Ist das wahr? Wir gehen heute ins Wort in 2. Timotheus 1, ab Vers 1. Und der 2. Timotheus ist wahrscheinlich der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat, bevor er in die Ewigkeit ist. Und er schreibt seinem Sohn Timotheus, seinem geistigen Sohn Timotheus. Und Timotheus bist du heute Morgen. Du bist ein geistiger Sohn von Paulus. Amen. Und er schreibt ihm einige Dinge, die sind immens wichtig. In der neuen Genfer bitte, Christoph. Okay? Und da schreibt der Paulus, Apostel Jesu Christi, an seinen Mitarbeiter Timotheus. Ich schreibe dir als Apostel, der von Gott damit beauftragt war, das Leben zu verkünden, das Gott selbst uns versprochen hat und das er uns durch Jesus Christus schenkt. Das ist die Aufgabe. Die Aufgabe eines jeden Apostels, und im übertragenen Sinne bist du heute Morgen auch ein Apostel. Du bist ein Verkündiger. Amen. Haltet euch nicht im Kopf an so Titel fest und sagt, oh, mich hat keiner zum Apostel berufen, weiß ich nicht. Denkt nicht so, denkt nicht in Kategorien. Denke, du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes und du hast einen Auftrag. Amen. Und wenn es Zeugnis ist vor den Ärzten, Ärzte sind gut, aber das sind keine Propheten. Die machen eine Diagnose aufgrund dessen, was sie sehen. Propheten sprechen das, was sie im Geist gesehen haben, was noch nicht ist. Das ist ein Unterschied. Zu reden, was man sieht, kann jeder. Zu reden, was man noch nicht sieht, was Gott sagt, was kommen wird, ist ein Unterschied. Okay? Wir sind damit beauftragt, das Leben zu verkünden. Das ist das Evangelium. Und nicht uns auf die Politik zu konzentrieren. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stimmt's? Ich habe die Woche mit dem Jochen telefoniert aus Freiburg. Der hört es an und ich liebe den Jochen. Sein gigantischer Mann Gottes. Innerhalb kürzester Zeit, ich weiß nicht, wie lange jetzt bekehrt ist, 3, 4 Jahre, ich weiß nicht mehr genau. ist er gewachsen mit Dingen, die habe ich in 20 Jahren gelernt. Hat er in kürzester Zeit gelernt und begriffen. Ich weiß auch warum, weil Gott keine Zeit mehr hat. Er muss es schneller machen. Die Downloads gehen schneller. Ist nicht mehr Windows 95. Grrr, grrr, dann kommst du nach 2 Stunden Kaffee wieder. Oh, ist fast fertig. Das geht alles viel schneller jetzt. Und er sagt zu mir, Thomas, der Herr hat zu mir gesagt, wir müssen aufs Evangelium schauen, das Evangelium predigen. Und ich sage, Jochen, wow, das trifft mich voll ins Herz. Genau. Wegschauen von dem Mist, der um uns rum ist, und wieder dahin zu schauen, um was es eigentlich geht. Amen. Um was geht es eigentlich? Heute Morgen hat mir jemand in der Küche ein Problem erzählt, was in der Familie ist. Na, ich sage, wenn du jetzt wüsstest, heute Abend um 10 kommt Jesus wieder. Wir wüssten das, ein Engel war gerade da, ein Riesenapparat, und er hat gesagt, um 10 kommt Jesus wieder. Wir wissen, das wird nicht passieren, aber nur als Beispiel. Was macht das alles, was du mir jetzt gerade erzählt hast mit dir? Ist doch dann scheißegal, oder? Ja, Amen. Wisst ihr, das ist alles nur eine Kopfsache. Wenn wir Angst haben, wenn wir uns den Kopf zerbrechen über Dinge, ist es nur in unserem Kopf. Die wenigsten von uns haben jemals richtig Verfolgung erlebt oder Hunger oder Leid. Zumindest nicht so extrem. Und ich habe in meinem Leben noch niemanden kennengelernt, der so viel geweint hat wie ich. Mein Leben war voller Tränen bis zum heutigen Tag. Immer wieder fügen mir Menschen die schlimmsten Schmerzen zu. Aber ich gebe nicht auf. Und ich weiß, wer für mich am Kreuz geweint hat. Ich weiß, wer die letzte Träne für mich geweint hat. Amen. Und es ist Christus. Nächster Vers. Dir, Timotheus. Und statt Timotheus kannst du deinen Namen einsetzen jetzt, heute Morgen. Dir, Thomas, meinem geliebten Sohn oder meiner geliebten Tochter, wünsche ich Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott. Das ist, was Gott dir wünscht. Aber ich habe nur Stress und Angst und Qualen. Entscheide dich für was Gutes. Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Ihr müsst verstehen, Paulus wusste, er geht bald in die Ewigkeit. Und Timotheus war einer seiner besten Schüler, seiner treuesten Jünger und Gefolgsmänner. Und er gibt ihm Anweisungen, wie er verbleiben soll. Und ich habe, wo ich das gelesen habe, gespürt, es ist für uns, für die Zeit jetzt mit Corona und dem ganzen Käse, was da alles so abgeht. Auf was schauen wir? Ist das wichtig für uns? Nächster Vers. Jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, denke ich auch an dich und bin dann immer voller Dank gegenüber Gott, dem ich, wie schon meine Vorfahren, mit reinem Gewissen diene. Leider kann ich das nicht sagen, dass meine Vorfahren Gott gedient haben. Ganz im Gegenteil. Aber ich weiß, mit mir ist eine komplette Kursänderung gekommen. Amen. Habt das Musical gesehen? Wer hat's gesehen? War cool, eh? Toll gemacht. Ich war begeistert. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass sich viele, viele, viele Menschen bekehren. Und dass sie sehen, was Gott in der Lage ist zu tun, aus dem kompletten Chaos und Leid jemand rauszuholen. Amen. Und ein neues Leben zu geben, Hoffnung zu geben. Halleluja. Das ist cool, oder? Ich bete für dich Tag und Nacht und bin voller Dank. Beten wir Tag und Nacht für unsere Geschwister? Sind wir voller Dank für unsere Geschwister? Oder sind wir manchmal ein bisschen anders drauf? Oh Herr, lass Feuer vom Himmel fallen wie Petrus. Lass Schwefel hageln. Jesus sagt ganz oft, dass kein Mörder in den Himmel kommt. Ich glaube nicht, dass es da in erster Linie um Mörder geht, die jemand umbringen. Ich glaube, dass es darum geht, wo wir Menschen töten mit unseren Worten. Wo ein Schwert aus unserem Mund kommt, aber keines, was Mark und Bein trennt, was Wort Gottes wäre, sondern ein Schwert, was tötet. Richtig? Das Interessante ist, das griechische Wort für das Wort heißt Dynamis. Und von Dynamis kommt das Wort Dynamit. Du kannst mit Dynamit einen Weg durch die Berge sprengen, wo ein Dorf nicht mehr isoliert ist und die Leute sagen, Halleluja, wir haben endlich eine Straße. Oder du fährst ins Dorf rein und jagst das ganze Dorf in die Luft. Mit demselben Dynamit. Worte haben dieselbe Power. Du kannst für Leute einen Weg bahnen oder du kannst sie damit umbringen. Es ist wichtig, dass ihr das versteht. Worte haben Kraft und Power. Und was wir über unser Leben sprechen, das geschieht. Und ich bin froh, dass es Gnade gibt, das sage ich euch, weil ich habe mein Leben lang viel dummes Zeug über mich selber gesagt. Und wenn es dann eingetreten ist, habe ich gesagt, oh, ich bin ein toller Prophet, ich habe recht gehabt. Habe mich noch gefreut, wenn das Unheil kam, weil ich ja recht gehabt habe. Wie blöd muss man eigentlich sein? Aber ich sage dir, ich schaue nicht mehr nach hinten, so wie Paulus das sagt. Alles, was hinter mir liegt, ist Dreck. Ich schaue nach vorne. Amen. Versuche mal nach hinten zu schauen und nach vorne zu gehen. Wo wirst du ankommen? Nirgends. Du wirst ein paar blaue Flecken haben oder irgendwo runterfallen. Das geht nicht. Du kannst auch im Geist nicht sagen, ich gehe vorwärts mit dem Herrn und guckst dauernd dein altes Leben an. Ich kann nicht, ich hab nicht, ich bin Versager, ich weiß nicht. Das funktioniert nicht. Du musst das Alte loslassen und sagen, das Alte ist vorbei, siehe, Neues ist geworden. Amen. Und dann kannst du frei nach vorne gehen. Halleluja. Und ich habe euch gesagt, Gott erinnert dich immer nur an eine Sache und der Teufel erinnert dich immer nur an eine Sache. Der Teufel erinnert dich immer an deine Vergangenheit. Was du früher warst, was du früher gemacht hast. Der erinnert dich nie an deine Zukunft. Gott erinnert dich nie an deine Vergangenheit. Er erinnert dich nur an deine Zukunft. Amen. Gott ist es völlig wurscht, wo du herkommst. Für ihn zählt nur, wo du hingehst. Amen. Wichtig. Und wir Christen müssen anfangen oder es weiter ausbauen, wenn wir schon drin sind, uns zu sehen, wie Gott uns sieht. Wie sieht uns Gott? Wer weiß es? Ein paar Ideen? Gerecht. Vollkommen gerecht. Amen. Vollkommen gerecht gemacht durch das Blut des Lammes. Das ist, weil ich euch immer wieder sage, gerechter wie du jetzt bist, wirst du nicht. Viele Christen fallen immer auf das Leistungsding rein vom Teufel. Du musst, du musst, du musst. Wenn meine Frau morgens aufstehen und sagen, Thomas, ich habe erkannt, ich muss dich lieben, da würde ich einen Meter zurückdrehen und sagen, was hast denn du eingepfiffen? Stimmt was nicht, Schatz? Weil das wäre ja nicht aus dem Herz, es wäre aus der Birne, aus dem Verstand. Du kannst niemanden mit dem Verstand lieben, das geht nicht. Du musst mit dem Herzen lieben. Die beiden, die sich verlobt haben, die sind nicht morgens aufgestanden und gesagt, so, die ist nicht schlecht, der ist auch nicht schlecht, den nehme ich. Ist gerade im Sale. Nee. Die haben sich irgendwann kennengelernt und hat's irgendwann geknistert und hat's irgendwie brrrt. Und haben sie gemerkt, Schmetterlinge, und dann aus den Schmetterlingen wurden Vögel. Und die Vögel haben irgendwann gedacht, wir wollen ein Nest bauen. Richtig? Ich habe manchmal echt Angst vor Christen, die zu mir kommen und sagen, Gott hat mir gesagt, ich soll die heiraten, ich soll den heiraten. Es gibt's bestimmt. Aber ich finde es seltsam. Ich weiß nicht, wie Vanessa sich fühlen würde, wenn ich sagen würde, Vanessa, dein Vater hat einen Eindruck. Der Nico ist es nicht. Es ist ein anderer. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Diskussion wird, weil Vanessa ist mir sehr ähnlich. Und es wäre gut so, dass ich sage, Papa, hör mal zu, die Entscheidung triffst nicht du. Die habe ich schon getroffen. Richtig? Amen. Glaubt ihr, Gott ist irgendwie seltsamer als wir? Komisch, irgendwie spooky? Man darf beten und sagen, Herr, wenn du da spürst, da ist was, da knistert's. Herr, ist es die richtige oder nicht? Und ihr wisst, was ist der größte Feind vom Besten? Das Gute. Ihr kennt ja Olympia. Erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz. Alle kriegen eine Medaille, freuen sich. Das gibt's bei Gott nicht. Der auf dem zweiten Platz ist bei Gott der erste Verlierer. Es gibt keinen zweiten Platz bei Gott. Bei Gott gibt's nur gewonnen in Christus oder nichts. Versteht ihr das? Und du kannst nicht sagen, oh, ich nehme jetzt mal das. Die Bibel ist voll von Leuten, die sich entschieden haben for the second best, für das Zweitbeste. Katastrophe Leben lang. Katastrophe Leben lang. Ich habe es euch schon gesagt, ich komme gar nicht zu meiner Predigt, aber wird schon gut sein, mein Zettel ist voll. Und mein Kopf auch, mein Herz erst recht. Ich habe nur einmal in 30 Jahren eine Frau kennengelernt, die einen ungläubigen Mann geheiratet hat. Dass der sich bekehrt hat. Ansonsten habe ich nur Elend, Tränen und Leid erlebt mit Männern und Frauen, die einen ungläubigen Partner geheiratet haben. Das ist die einzigste Warnung, die uns die Bibel gibt, heirate keinen Ungläubigen. So, und ich meine jetzt nicht die, die sich danach bekehrt haben. Die waren ja schon verheiratet. Okay? Und selbst wenn es so ist, gibt die Bibel immer noch eine Möglichkeit. Sie sagt, bete für deinen ungläubigen Partner und sammel feurige Kohlen auf seinem Haupt, dass er sich bekehrt. Und wenn er nicht gegen den Glauben ist, ist er durch dich, der du gläubig bist, geheiligt. Aber es ist viel schöner, wenn beide gläubig sind. Wenn Bärbel und ich beten, da wackelt die Bude. Amen. Schwierig, wenn man einen Partner hat, der geistig nicht fließt oder vielleicht sogar noch eine andere Religion hat. Es ist sehr anstrengend. Und ich mache da niemanden Vorwurf. Amen. Aber es ist die Wahrheit. Nächster Vers. Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, boah, das ist Liebe. Sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Wow. Ich wünschte, ich könnte das über jeden Christ sagen, den ich jemals kennengelernt habe. Wenn ich den wieder treffe, ach Gott, was wäre das für eine Freude? Leider ist es so, dass der Großteil keine Freude wäre. Aus heutigem Stand. Ja, man freut sich beim Abschied. Ja, habe ich ja früher als gesagt, sag's nicht mehr so oft, wird mir immer vorgehalten. Früher haben wir gesagt, wir haben hier ein Motto, das heißt, everybody's a blessing. Some when they come, and some when they go, but everybody is a blessing. Ja? Jeder ist ein Segen. Die einen, wenn sie kommen, und die anderen, wenn sie gehen. Aber jeder ist ein Segen. Ich habe schon Menschen kennengelernt. Ja, leider muss ich das bekennen. Wo die weg waren, habe ich 3 Kreuze gemacht. Hab gedacht, pff, wow, nicht einfach. Nicht einfach. Halleluja. Aber hier freut sich Timotheus. Weiter. Nächster Vers. Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben. Voller Dankbarkeit erinnert er sich an was? An seinen Glauben. Nicht an seine Widerspenstigkeit, an seine Diskussionsfreude. Warum? Wieso? Weshalb ist die Banane krumm? Weil niemand in den Urwald zog und sie gerade bog. Keine Ahnung, was man alles diskutieren kann. Ja? Ich habe mal einen gehört, einen Prediger. Der hat über diese Bibelstelle gepredigt, wo sie über ein Schweißtuch gebetet haben und haben das unter dem Kranken seinen Kopf gelegt. Kennt ihr die Bibelstelle? So grob. Da war die Salbung drauf. So. Und dann kamen Leute aus der Gemeinde und haben gefragt, was für ein Schweißtuch waren das? Aus welchem Stoff? Wie groß war das denn? Wie dick, wie schwer? Welche Farbe hatte es denn? Oh. Puh. Vor 20 Jahren habe ich Gemeinde eingerichtet. Neues Gebäude, Industriehalle haben angemietet. Musste man alles ausbauen. Musste ständig mit dem Landratsamt hin und her. Rutschfeste Fliesen, feuerfeste Gardinen. Die Türe müssen sich nach außen öffnen. Da musste man Notausgang in die Wand brechen und so weiter. Toiletten hier, dies, alles ist geregelt in Deutschland. Das Einzige, was dem Zufall überlassen ist, ist Steuerzahlen. Nee, stimmt auch nicht. Dann habe ich so ein Schnäppchen nach dem anderen gemacht, ja. Dann hatte ich so beige Gardinen bekommen, war so ein Restposten aus so einem Malergeschäft. Ganz günstig, das Zeug kostet richtig viel Geld. Und die waren halt beige. Der Raum war weiß. Und beim ersten Gottesdienst sah ich so manche Damen. Rechter Blick, linker Blick, die Fliesen. Mm. Und dann prompt kam es nach dem Gottesdienst. Warum hast du beige Gardinen gekauft? Warum nicht rote? Da weißt du wieder, du hättest in der Schule besser aufpassen sollen. Stimmt es? Wochenlange Diskussion über sinnlose Themen. Und wenn du dich dann rot gemacht hättest, wäre der Nächste gekommen. Warum nicht grün? Unfassbar. Es gibt immer Leute, die nicht verstehen, um was es geht. Ist das Tuch heilend? Nein, es ist die Salbung. Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Das ist mal ein Satz. Hä? Wenn wir selber in den Spiegel schauen, unsere Augen zumachen und selber gerade sehen, können wir sagen, ja, mein Glaube ist auch frei von Heuchelei. Können wir sagen, oh, da vielleicht, dann darfst du frei werden. Darfst Jesus einladen, sagen, Jesus, mach meinen Glauben frei von jeder Heuchelei. Stimmt's? Ich war mal in einer Gemeinde, eine meiner ersten Gemeinden, werde ich nie vergessen. War der Parkplatz hinter der Gemeinde, war nicht viele, und da war morgens der Run zu den Parkplätzen. Und dann kamen die Familien. Und dann kamen sie mit ihren 3, 4 Kindern und dann raus und der Kindersitz und der Kinderwagen und der Vater am Motzen und die Mutter am Motzen und am Schimpfen und furchtbar. Und dann sind sie vorgeschoben zum Gemeindeeingang. Auf einmal haben die sich verwandelt. Der Gesichtsausdruck war anders, ihre Stimme war plötzlich anders. Guten Morgen, hallo. Und dann kam sie rein. Und ich denke, das ist doch nicht derselbe Drache gerade vom Parkplatz. Was ist das denn? Und abends dasselbe Spiel wieder, raus aus der Gemeinde und du hast schon Angst gekriegt nebendran. Schatz, wir warten, bis die wegfahren sind, das ist zu gefährlich. Und ich frage mich, was sind das für Leute? Was stimmt da nicht? Richtig? Oder manche Leute, ich habe manchmal Gespräche mitgekriegt, auch hier, wo die gelästert haben und ich habe es gehört in der Küche und denke mir, sag mal, geht's noch? Dann gehen die rein und dann stehen sie hier, heben die Hände und singen Halleluja, Herr, wir loben und preisen dich. Wie geht denn sowas? Wie geht denn das? Irgendwie merke ich immer, wenn ich mit jemand Groll habe, sagt der Herr zu mir, los, vergib, geh in die Küche, vergib und dann kommst du wieder. So will ich dich hier nicht. Es war einmal, wo ich hier so einen Zorn hatte, vor vielen Jahren. Da habe ich gesagt, kannst deinen Scheißdreck selber machen, ich predige heute überhaupt nicht. Du kannst mich mal, ich war so zornig. Und dann sagt der Herr, du gehst jetzt raus in die Küche. Und du vergibst jetzt und dann kommst du wieder oder dann war es das heute. Da hast du aber, du weißt, ich kann es nicht mehr noch eine Stunde schmollen. Der Gottesdienst geht gleich los, im Sinne von, dass der Lobpreis aus ist. Gott lässt nicht locker. Er sagt, Thomas, das ist nicht gut, so will ich dich nicht. Dann musst du raus. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Amen. Du, wenn du der Erste bist in deiner Familie, darfst du sagen, und dieser Glaube wird auch in meinen Kindern lebendig. Ob sie jetzt schon dem Herrn nachfolgen oder nicht, sie gehören Jesus. Weißt du das? Wisst ihr das? Amen. Manchmal gehen sie Umwege, manchmal bocken sie. Aber du darfst nie an der Liebe und an der Güte Gottes zweifeln. Niemals. Vorhin haben wir gesungen, Gott versagt nicht, oder? Ihr habt seinem Nachbarn gesagt, Gott versagt nicht. Er versagt auch bei dir und deiner Familie nicht. Die brauchen eine Begegnung mit Jesus, eine. Und die brennen lichterloh. Weißt du das? Meine Schwester Beate, die wohnte neben einem von unserem Rockerclub. Und da saßen wir immer vor der Garage, haben die Motorräder geputzt. Und wir hatten einen Dämon hinten drauf, hießen Evil One, das heißt eigentlich heißt es Satan. Und Beate, die war schon gläubig und sieht mich immer da sitzen und mit den Jungs Bier trinken. Die sagt, Thomas, ich habe so eine Not gehabt für dich. Ich habe immer zu Jesus, Herr, rette ihn, rette ihn. Das sah da aber gar nicht aus nach Rettung, wenn wir vollgesoffen waren. Sie hätte auch sagen können, ja, der ist immer besoffen. Was soll da so passieren? Der will doch Gott nicht. Nein, du sollst nicht mehr drauf schauen, was du siehst. Amen. Du musst in den Glauben kommen, in einen ungeheuchelten Glauben, der sagt, was noch nicht ist, das sehe ich jetzt. Und er wird Gott dienen und das Wort verkündigen. Was mache ich heute? Amen. Du musst über deinen Kindern sagen, sie werden Gott dienen und das Wort verkündigen. Der Kleine hier bei Hatschera auf dem Schoß, das wird ein Prediger werden. Das hat Gott mir gesagt. Habe ich das schon nicht gesagt. Er wird ein Prediger werden. Er wird das Wort predigen. Amen. Das ist Gottes Liebe. Amen. Gott schaut nicht auf die Sünde oder irgendwas. Gott schaut auf das, was er draus macht. Ist dein Glaube lebendig? Ja, Sonntagmorgens, Pastor. Kurz vorm letzten Lied bin ich auch drin. Ja, und dann geht dazu und so. Wenn ich merke, gleich gibt's Mittagessen und ich merke so, du kommst zum Schluss von der Predigt, dann werde ich lebendig. Ich riech schon das Schnitzel. Das ist nicht lebendig, oder? Nächster Vers. Aus diesem Grund, weil dein Glaube lebendig ist, erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat. Seht ihr das? Die Gabe, die Gott dir geschenkt hat. Jeder von euch hat Gaben. Jeder. Jeder von euch hat Gaben. Wisst ihr das? Sagt mal Amen. Leider können wir keine Kuchen mehr essen jetzt sonntags. Aber der Martin, und hab's schon oft gesagt, der macht seit 10 Jahren jeden Sonntag einen Kuchen für euch. Treu. Amen. Das ist eine Gabe von Gott. Und das ist mir lieber wie so ein geistiger Schwätzer, der jede Woche einen geistigen Eindruck hat, der völlig daneben ist. Das nervt mich, das stresst mich. Martin, sein Kuchen tröstet mich. Amen. Und Martin denkt vielleicht, oh, ich kann nur Kuchen machen. Und der andere denkt, ich habe jede Woche ein Wort. Ich bin der Checker vom Neckar. Du bist ja gar nichts, wenn das nicht von Herrn ist. Da bist du eine Tröte, eine Posaune, ein schallender Zimbel. Nichts ist da. Du machst viel Lärm, aber ohne Inhalt. Erinnere dich an die Gaben, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Wer muss seine Gaben zur vollen Entfaltung kommen lassen? Der Pastor. Steht es da? Meine Frau, meine Verlobte, meine Kinder. Nein, du selber musst deine Gaben aktivieren. Und die Charakterschule ist das Wichtigste im Reich Gottes. Wenn du zum Propheten berufen bist, hast du diese Gabe von Mutterleib an. Niemand kann für dich beten und sagen, wow, ich sehe, du bist ein Prophet. Das gibt es zwar, aber sie sehen ja nur, was da ist. Versteht ihr? Sie können dich nicht zum Propheten machen. Sie sehen nur, was Gott in dich hineingelegt hat. Soweit verstanden? Und wenn du sagst, ich werde nie jemand eine Prophetie geben, dann wird das so sein. Es ändert aber nichts an deiner Gabe. Du musst die Gabe entfachen und sagen, Herr, gib mir Worte des Lebens für meine Geschwister. Und es fängt ganz klein an. Da gehst du vielleicht vor die Gemeinde und sagst, ich habe nur das Wort, Gott liebt euch. Und alle machen so, Gott liebt mich, ja, tolle Prophetie. Nein, so fängt es an. Und es ist die wichtigste aller Prophetien. Du brauchst nicht die Lottozahlen von nächste Woche, wenn du nicht verstanden hast, Gott liebt dich. Für was? Das Geld ist irgendwann verbraucht. Und dein Leben geht weiter. Man kann Millionen an einem Tag verlieren. Geht ruckzuck. Aber die Liebe Gottes ist das, was dich trägt auf Dauer. Was dein Leben baut. Amen. Nächster Vers. Und jetzt kommt eigentlich der Kern dieser Passage. Denn Gott, lass uns das mal zusammenlesen, komm. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Aha. Herr Cheres, hast du vorhin gesagt, weißt du noch? Ich habe grinsen müssen, weil du ja nicht weißt, was ich predige. Das hat sie wortwörtlich gesagt, diese Bibelstelle zitiert. Was Kraft und Liebe ist, wisst ihr, oder? Aber was ist Besonnenheit? Besonnenheit bezeichnet im Unterschied zur Impulsivität die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, die besonders auch in schwierigen oder heiklen Situationen den Verstand die Oberhand behalten lässt, um vorschnelle und unüberlegte Entscheidungen oder Taten zu vermeiden. Könnt ihr euch erinnern? Ich weiß nicht, 5, 6 Jahre predige ich das immer und immer wieder. Trefft keine Entscheidung in der Freude oder in der Angst. Beides werdet ihr bereuen. Stimmt's? Als Autoverkäufer lernst du ganz schnell die Leute in die Freude zu führen. Du lässt sie reinsitzen, du nimmst ihre 5 Sinne, fühlen, riechen, oh, das neue Leder, und das Lenkrad, Und so geht's weiter. Und dann am Ende sagst du ihnen, das Auto steht ihnen total. Völlig über Budget, aber die Freude über das Auto lässt sie unterschreiben. Schlecht, ganz schlecht. Verstanden? Und genau dasselbe ist mit Angst. Viele Leute haben gehört, oh, die Zeit wird schlimmer, was mach? Oh, dann kündigen sie ihren guten Job, weil sie denken, oh, lieber gehe ich vom sinkenden Schiff rechtzeitig. Aber das Schiff sinkt gar nicht. War nur ein Gerücht. Dumm gelaufen. Oder manche Leute verkaufen vorschnell Aktien, weil sie wieder ein Gerücht gehört haben. Kurz danach gehen die hoch und sie denken, oh Mann, war ich doof. Beide Entscheidungen sind ungesund. Und jetzt schau rein in Corona, in die Zeit, in der wir leben, 2020. Wie viele Leute falsche Entscheidungen treffen, die geboren sind aus Angst. Die Woche war ich beim Rewe, habe ich gedacht, ich bin irgendwo, wie es in der Bibel steht, bei den Leprakranken, bei den Aussätzigen. Die, vor allem ältere Leute, die springen so einen Meter zurück. Und ich mache mir immer einen Spaß daraus. Ich ziehe nie meine Maske auf, wenn ich zum Einkaufswagen gehe. Und dann bleiben die stehen. Und dann guckst du dich an. Und dann geht sie einen Meter zurück. Und dann guckst du dir hinterher bis zum Eingang. Und dann lasse ich mir so Zeit. Und dann setze ich mir ganz langsam die Maske auf. Und dann machst du so, oh, Gott sei Dank hat er die Maske aufgesetzt. Oh. Und dann, ich tue sie immer gerne unter die Nase. Da stehe ich da am Penny, da steht da so eine Oma neben mir, letzte Woche. Würden Sie mal Ihre Maske richtig aufsetzen? Da habe ich gesagt, nee, ich habe keine Lust. Da habe ich so gemerkt, der alte Thomas kommt hoch. So meine Halsschlagader kennt ja, wenn meine Ohren heiß werden. Der Pitbull, weißt du? Und dann hat sie aber ihre Maske weg und kannte mich. Da habe ich sie erst erkannt. Aber Bärbel sagt immer, Schatz, mach doch die Maske hoch, die guckische Gummis. Die können, komm, Bruce Lee, kommt alle her hier. Das ist nicht gut, ihr macht das nicht nach. Ich nehme da Gnade und dann lasse ich das wieder. Aber was macht Angst mit Menschen? Wir waren mal ein Land der Dichter und Denker. Wir sind mittlerweile ein Land der Bekloppten und Manipulierten. Unfassbar. Wisst ihr, was das für Türen öffnet? Wenn jetzt ein Impfstoff kommt, der das heilt, ich bin mir sicher, das nächste Virus kommt. Das werden wir nicht mehr los. Diesen Mist werden wir nicht mehr los. Und jetzt höre ich Dinge, wo sie dein Haus stürmen wollen und gucken, ob du Leute da hast. Alle Grundrechte werden ausgehebelt. Vorher ging das nur mit richterlichem Beschluss. Also wisst ihr, alleine schon den Gedanken darüber ist schon irgendwo pervers. Dass die solche Sachen sich überlegen. Unser Innenminister, der Strobel, hat die Woche gesagt, wer nicht selbst freiwillig in Quarantäne geht, der wird zwangseingewiesen in ein Krankenhaus, so eine Mischung zwischen Anstalt und Krankenhaus. Ja, wo sind wir denn? Versteht ihr? Zurück zum Thema. Was beschäftigt uns? Ich sehe die Dinge auch, ich bin nicht blind. Ich mache nicht so, wie manche Christen, ist gar nicht schlimm, wird alles gut. Das mache ich nicht. Aber die Frage ist, was bewegt mein Herz mehr? Das Wort Gottes oder dieser Mist? Versteht ihr? Wir müssen auf den Glauben schauen. Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben oder der Furcht. Aber so viele Christen sind ständig in Angst und Furcht. Die sagen nicht, oh Gott, ich liebe dich. Sie sagen, oh Gott, oh Gott, oh Jesus, no. Oh, schlimm. Aber sie können nichts dazu, das was ich euch immer sage, ihr seid selbst euer größter Prediger. Wenn der Druck auf die Tube kommt, siehst du, was in der Tube ist. Rein in der Tube, war früher mal so eine Werbung. Ja, die Älteren kennen es noch, die Jüngeren. Wenn du auf die Tube drückst, siehst du, was rauskommt. Ich kann euch auch sagen, Halleluja, ich bin der Thomas, ich bin der größte Gläubiger in dieser Welt. Gläubige. Aber wenn der Druck kommt, dann sieht man, was in dir abgeht, was du sprichst, was du erwartest. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Angst. Weißt du, wenn du das sagen musst jeden Tag? Dir selbst. Ich habe keinen Geist der Angst. So wie Janet mit der Zyste. Der Arzt gibt dir eine Diagnose. Das ist okay, völlig in Ordnung. Aber du musst jetzt entscheiden, wie gehst du damit um. Mit dem, was du siehst oder mit dem, was du nicht siehst? Wer ist größer, Jesus oder die Zyste? Aber wenn du an die Zyste und an die Ärzte glaubst und das, was sie dir sagen, dann wirst du genau das Resultat haben. Viele Christen sind vor ihrer Zeit gestorben, weil sie nicht glauben wollten. Weil sie nur glaubten, was sie gesehen haben, und es ist eigentlich kein Glauben. Weil ich brauche keinen Glauben, um das zu sehen, was da ist. Ich muss jetzt nicht sagen, oh, ich habe Glauben, dass da die Melli sitzt. Da sitzt sie ja. Was soll ich da Glauben haben? Wenn der Stuhl leer ist und die Melli noch nicht da ist, dann kann ich Glauben haben, sagen, ich glaube, sie kommt noch. Und plötzlich kommt sie rein. Das war Glauben. Amen. Ohne es zu wissen. Halleluja. Besonnenheit. Besonnenheit. Besonnenheit bezeichnet im Unterschied zur Impulsivität. Und der Teufel will, dass wir impulsiv handeln. Er möchte, dass wir schnell handeln, bevor wir nachdenken. Dass wir schnelle Entscheidungen treffen, Schnellschüsse machen. Dem Verkäufer glauben. Wisst ihr, ein Charakterzug von Satan ist, er ist ein Dealer, ein Händler. Vor Jahren habe ich darüber gepredigt, vielleicht mache ich es nochmal irgendwann. In der Offenbarung steht, er handelt mit Seelen. Er handelt mit Seelen. Er ist ein Dealer. Er ist ein Dealer. Er bot Adam ein Deal an. Richtig? Er sagte, isst von der Frucht und ihr werdet sein wie Gott. Wisst ihr, was der Witz an der Sache war? Sie waren schon wie Gott. Sie waren nur zu blöd, um das zu begreifen. Sie dachten, es gibt noch was Besseres als das, was Gott gibt. Denkst du das manchmal auch? Es gibt was Besseres als das, was Gott dir gibt? Wisst ihr, das Beste, was ihr in eurem Leben habt, ist Gott. Stimmt es? Drei sagen schnell Amen, der Rest guckt noch komisch. Das Beste in deinem Leben ist Gott. Was macht dir Freude in deinem Leben? Dein neues Auto, neue Schuhe von Zalando, kennt dich die ganze Nachbarschaft, oh, sie schreit wieder vor Glück, schon wieder ein Paket da. Keine Ahnung, was dich happy macht. Was macht dich glücklich in deinem Leben? Wisst ihr, Nummer eins muss Jesus sein. Das ist das Wichtigste, ist einfach so. Dann dürfen wir alles andere dazu genießen. Wenn wir aber alles andere genießen und Jesus irgendwie gar nicht so recht vorkommt. Vor Jahren habe ich mal eine Predigt gehalten, die nannte ich den Taschen-Jesus. So, Jesus, halt die Schnauze jetzt. Ich kaufe, was ich will, ich mache, was ich will, ich gehe hin, wo ich will, ich schaue mir an, was ich will. Und dann, wenn's Problem kommt, hole ich den Taschen-Jesus raus, so klein, so groß in etwa, so 15, 20 Zentimeter oder 10 Zentimeter, egal, bei jedem ist ein bisschen anders. Und dann, oh Heiland, hilf mir heraus, Herr, hilf mir, erbarme dich. Und der Herr muss sich dann erbarmen. Wisst ihr, das hat mit Beziehung nichts zu tun. Stell dir mal einen Mensch vor, den du so behandelst. Was wird der nach einer Weile zu dir sagen? Ich glaube, unsere Freundschaft, die ist einseitig. Du rufst nur an, wenn du was willst. Kennt ihr so Leute? Ich habe solche in der Verwandtschaft. Ich habe solche Leute in meiner Straße. Wenn die Heizung kaputt ist, klingeln sie bei mir. Wenn's Auto nicht geht, klingeln sie bei mir. Wenn sie ein Werkzeug brauchen, klingeln sie bei mir. Aber sonst höre und sehe ich die nicht. Das sind keine Freunde für mich, das sind Bekannte. Die kenne ich so, aber das war's. Die wissen nichts. Wisst ihr, was Freundschaft ist? Freundschaft ist, wenn ich weiß, was dein Lieblingsessen ist. Was deine Lieblingsmusik ist. Wenn ich weiß, was deine Lieblingsfarbe ist. Wenn ich weiß, was dir gefällt und was dir nicht gefällt, dann kenne ich dich. Die meisten von euch sind jetzt schon wieder Tilt Error. Ihr könnt noch schnell fragen, Schatz, was ist dein Lieblingsessen? Was ist deine Lieblingsfarbe? Aber da merkt ihr selber, wie gut ihr jemanden kennt. Kennen und kennen ist zweierlei. Jesus hat mir vor ein paar Jahren gesagt, Thomas, die meisten meiner Kinder haben eine Brieffreundschaft mit mir. Die wollen mich nicht treffen, die wollen mir immer ihre Probleme schreiben. Mir, ja, heute geht's mir so, gestern ging's mir so und ja und so. Und zum Schluss kommt noch so ein Satz und ja, wie geht's denn dir eigentlich? Dann will ich gerade so erzählen, wie es mir geht, dann kommt schon wieder mit dem nächsten Ding, weil sie nicht zuhören. Willst du mit Jesus eine Brieffreundschaft oder sagst du, Jesus, ich möchte dir in die Augen schauen? Ich möchte, dass du mich kennst. Ich möchte dich kennen. Das ist eine Entscheidung. Da ist nämlich eine falsche Angst irgendwo in unserem Fleisch. Die kommt von Adam. In dem Moment, wo er festgestellt hat, dass er nackt ist. Vanessa hat super erklärt in ihrer Predigt. Sie waren ja nicht nackt, Adam und Eva, sie waren gekleidet mit der Herrlichkeit Gottes, wie ein weißer Lichtnebel. Aber wo sie dann nackt waren, wo der Lichtnebel, die Gegenwart, die Herrlichkeit Gottes weg war, erkannten sie, sie sind nackt. Und sie kriegten Angst vor Gott. Unser Fleisch sagt dir, mach dich nicht nackt vor Gott. Ich habe Angst davor, wenn der alles sieht. Der hat dich im Mutterleib gemacht. Der hat's gesehen, bevor du es gesehen hast. Denk mal drüber nach. Da gibt's nichts, was er nicht kennt. Aber wir haben so eine Grundangst in uns. Viele Christen haben irgendwie Angst vor Gott. Und vor Jahren hat der Herr zu mir gesagt, Thomas, wenn du die Angst vor mir verloren hast, hast du keine Angst mehr vom Teufel. Und das war mein Durchbruch. Ich habe keine Angst vom Teufel, null. Warum? Weil ich keine Angst mehr vor dem Vater habe. Ich weiß, Gott steht hinter mir mit Legionen von Engeln. Da kann die ganze Hölle kommen, die können mir gar nichts. Das ist mein Glauben. Und den raubt mir keiner. Amen. Jetzt kommt unser Thema heute. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn. Und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen. Nur weil ich ein Gefangener bin. Er schreibt es aus dem Gefängnis heraus. Aus dem Gefängnis heraus schreibt er das. Nur damit ihr mal seht, was da abgeht. Ich bin es ja um seinetwillen. Paulus ist um Christi willen im Gefängnis. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Das ist eine Entscheidung, die du triffst oder nicht triffst. Richtig? Gott wird dir die nötige Kraft geben. Du kannst sagen, Gott, ich brauche deine Kraft nicht, weil ich will kein Zeuge sein. Mir ist das alles peinlich. Oder du sagst, Gott, gib mir Kraft, selbst bei meinem Chef, dich zu bezeugen. Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Und das Resultat wirst du erleben. Gott stellt sich zu dir. In ihm ist das Ja und das Amen. Und manchmal wirst du halt veräppelt. Manchmal wirst du auf den Arm genommen. Was, Christ? Du glaubst wirklich an diesen Mist? Sei es um seinetwillen. Sei bereit. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Angst und Furcht, sondern der Kraft. Sei vielmehr bereit, für das Evangelium zu leiden. Sind wir das? Ist das ein Wunsch in deinem Herzen, zu sagen, Gott, vielleicht lachen mich 100 aus, aber einer bekehrt sich. Glaubt ihr das? An meinem Musical, den Einspieler und den Ausspieler, habt ihr das gesehen? Halbe Stunde haben sie gesagt. Nach 3 Stunden waren wir noch nicht fertig. Das Reinlaufen habe ich 25 Mal gemacht. Oh, das war nicht gut. Nochmal. Take 1, Take 2, Take 3. Ich habe gedacht, nach Take 5, ich take dir gleich eine. Ich war so böse. Ich bin immer zorniger geworden. Ihr wisst es nicht. Man sieht da auch davon überhaupt nichts auf dem Video. Ich habe innerlich gebetet, habe gesagt, Herr, lass die Salbung auf mir sein. Es geht jetzt um die Verlorenen. Dann habe ich was erzählt, sagt, das war jetzt nicht gut, das war ohne Emotion, das musst du normal machen. Ich sage, ohne Emotion? Da musst du da jedes Mal reinlaufen, wenn es gerade das erste Mal wäre. Hallo. Ja. Und dann zum Schluss bin ich so zornig geworden, habe gesagt, Herr, greif jetzt ein. 25 Mal dasselbe Ding. Ich bin kein Schauspieler, mir liegt das nicht. Bin ich so zornig geworden, habe ich gedacht, wenn er jetzt nicht aufhört. Ich habe gemerkt, jetzt ich explodiere gleich. Ich habe gesagt, Bert, ich brauche jetzt eine Pause. Vanessa war dabei und Nico, die sind dann irgendwann abgehauen. Aber nicht wegen dem, aber. Und dann haben sie das abgebrochen, weil sie gemerkt haben, es geht nicht mehr weiter. Und da habe ich gedacht, naja, da habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, wo ich wieder von der Schweiz zu Hause war. Habe ich gesagt, tut mir leid, wenn das nicht gut war, aber es geht nicht besser. Ja, aber sei nicht so streng mit dir. Sei nicht so streng mit dir. Wer nervt denn mich hier 3 Stunden lang? Nochmal und nochmal. Und nach dem Video habe ich gesagt, ich bereue die ganze Sache. Würde ich nicht nochmal machen. Es war so viel Stress jetzt die letzten 2 Jahre. Es waren jetzt, ja gut, 2 Jahre Vorbereitung, alles, bis das alles. Und dann habe ich es geguckt und habe ich gewusst, wow, jetzt ist das Produkt fertig. Jetzt sind die Brezeln in der Auslage. Und ich hoffe, es berührt unheimlich viele Menschen und die bekehren sich. Und vor einem halben Jahr war ich so gestresst nach dem Video, da habe ich mit dem Kai telefoniert, mit meinem Freund. Sag ich, Kai, ich habe die Schnauze voll von dem ganzen christlichen Gruß. Ich mag nimmer. Sagt er, Thomas, komm mal runter. Und dann sagt er zu mir, wenn sich einer bekehrt, Thomas, einer, war es das wert. Und in dem Moment dachte ich, Jesus redet mit mir und ich so, buh. Bin nah am Wasser gebaut. Oh, ich sage, Kai, du weißt nicht, was du gerade gesagt hast, aber stimmt es oder stimmt es nicht? Wir leiden manchmal viel und das sieht kein Mensch. Jeder denkt, easy going. Nix ist easy going in diesem Leben. Es kostet immer einen Preis. Es kostet einen Preis. Aber leidest du fürs Evangelium um seinetwillen, dass Menschen errettet werden oder nicht? Das ist die Frage, Leute. Das kannst du dir nur selber beantworten. Manchmal geht es an deine Grenzen. Es ist so, ist die Wahrheit. Ich bin es um seinetwillen. Um seinetwillen. Liebst du Jesus mehr als alles andere? Halleluja. Vers 9. Jetzt geben wir Gas. Er ist es ja auch, der uns gerettet hat und dazu berufen, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Ist es nicht cool, dass du wissen darfst, dass nicht deine Leistung Gottes Herz bewegt hat, sondern seine freie Entscheidung hat gesagt, du gehörst mir. Amen. Wenn dich das nicht entspannt, dann weiß ich nicht, weil da geht der Leistungsdruck weg. Diese Welt und alle Erziehungen dieser Welt ist Leistung, Leistung, Leistung. Und in vielen Gemeinden wird genau dasselbe gepredigt. Leistung, Leistung, Leistung. Das ist genau der Fehler, den sie machen. Denn Druck erzeugt immer Gegendruck. Wenn ich dir mit meinem Finger jetzt voll irgendwo reinbohre, drückt dein Körper dagegen. Druck erzeugt Gegendruck. Und was dabei rauskommt, ist, entweder tut mein Finger weh oder deine Stelle. Richtig? Das bringt nichts. Es bringt nichts. Es muss aus dem Herzen geboren sein. Voller Liebe. Das ist, was Gott sucht. Sondern aufgrund seiner freien eigenen Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Wow. Ist es nicht gut? Wo hörst du das noch? In welchen Gemeinden? Dass es seine Gnade ist, die dich errettet hat. Manchmal predigen sie es und dann kommt gleich danach wieder der 25-Stufen-Plan der Erleuchtung, der Gnade, der Vergebung und was du alles lernen musst. Leute, ich habe diesen ganzen Mist mitgemacht, Seminar für Seminar, alle 3 Monate Bibelschule über einen Zeitraum von 8 Jahren. Ich habe hunderte CDs daheim gehabt. Ich habe irgendwann den ganzen Mist entsorgt und habe gesagt, ich fange jetzt bei Null an. Und zwar mit Christus, ohne den ganzen Mist. Immer wenn du kreative Leute in eine Uniform steckst, ist ihre Kreativität weg. Es tötet die Kreativität. Gott hat uns nicht uniform gemacht, sondern kreativ. Deine Augen sind komplett anders wie meine. Deine Fingerabdrücke sind anders. Von Milliarden von Menschen. So kreativ ist Gott. Amen. Aber Menschen wollen immer alle in Uniformen stecken. Sehen wir jetzt wieder. Alle Masken auf. Früher habe ich immer gelacht über Zombie 3, aber irgendwie wird es langsam Realität, ja? Weiß nicht, wo das alles noch hinführt. Aber ich weiß, mein Gott ist größer, oder? Halleluja. Vers 10. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, wirklich geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist, so sagt es das Evangelium. Erinnert euch, Paulus schreibt an Timotheus, bevor er in die Ewigkeit geht, mein treuer Sohn, mein geliebter Sohn, ich denke an dich, an deine Gebete, an deinen ungeheuchelten Glauben, an die Gaben, die durch Handauflegung in dir sind, durch den Glauben, den deine Oma schon hatte, den deine Mama schon hatte. Auch du hast eine Oma, eine Mama und einen Papa, weißt du das? Auch wenn die nicht christlich sind, auch ich meine auch nicht jetzt Fleisch und Blut, sondern du hast irgendwo einen geistigen Papa und eine geistige Mama. Richtig? Leute, die dich, wo du kleines Baby warst, so wie der Kleine, der da hinten rumkrabbelt, wo auf ihn aufgepasst haben, ihn immer wieder hochgeholt haben, die dir deine Pampers gewechselt haben. Ich hatte viele, die meine Pampers gewechselt haben, weil ich habe vielen die Hose gemacht. Ja, ja. Ihr guckt komisch, ihr natürlich nicht, ich weiß. Aber ich hatte so viele Fragen. Ich habe manchmal die Ältesten nachts rausgeklingelt und gesagt, ich habe noch eine Frage, sorry. Die hatten eine Eselsgeduld mit mir, wie mit einem Baby. Das wacht alle 2 Stunden auf und schreit und will ein Fläschchen. Da kannst du nicht sagen, oh, jetzt machen wir mal eine 10-stündige Pause, ja? Ich bin dann mal weg und dann komme ich wieder. Das geht nicht. Erbarmen. Papa sein, Mama sein. Halleluja. 11. Und mich hat Gott als verkündiger Apostel und Lehrer eingesetzt, um diese Botschaft bekannt zu machen. Ja, auch du bist eingesetzt, ein Verkündiger zu sein. Immer wenn du deinen Mund öffnest, dann weißt du, es passiert was. Weißt du das? Ist dir das bewusst? Du musst nicht Pastor sein oder irgendeinen Titel tragen. Darum geht's gar nicht. Immer wenn du deinen Mund öffnest für Jesus Christus, passiert bei dem Gegenüber was. Immer. Es passiert immer was. Und wenn die nicht gleich so reagieren, wie dir es gefällt, ist es egal. Auch bei Jesus waren ständig welche dabei, die gesagt haben, was ist denn das für ein Spinner? Das ist doch der Schreiner, der Holzschnitzer aus Nazareth. Ich kenne doch seine Mutter und seinen Vater. Was redet der für wirres Zeug? Hat sich Jesus aufhalten lassen? Hat er das nächste Seelsorgeseminar gebucht und gesagt, ich bin voll verletzt. Die nehmen mich nicht an. Ich bin der Sohn Gottes und die sagen, ich bin nur ein Holzschnitzler. War Jesus so drauf? Jesus interessiert überhaupt nicht, was die sagen. Er hat die einen verstehen lassen. Er kannte sein Ziel. Kennen wir unser Ziel? Oder sind wir so Christen, die immer rumjammern? Keiner hört mir zu. Keiner hat mich lieb. Du auch nicht. Werd frei, um diese Botschaft bekannt zu machen. Ich glaube persönlich, durch das, was wir alles gerade dieses Jahr erleben, ist ein großer Teil der Menschen wieder offen fürs Evangelium. Ich glaube das. Die sehen nicht danach aus, die sprechen auch nicht so, aber du musst sie nur finden. Du kannst beten morgen früh und sagen, Herr, zeig mir, wo ist einer, wo reif ist. Jesus sagt, die Ernte ist weiß. Zeig mir einer, wo reif ist. Vielleicht triffst du den an der Bushaltestelle, gar nicht da, wo du gerade hin wolltest. Wolltest gerade Milchshake bei McDonald's, geht aber nicht, weil du im Drive-Thru nicht hinkommst. Wie auch immer, du kannst sagen, Herr, zeig mir denjenigen. Und du kommst ins Gespräch und dann kannst du Zeugnis geben. Der hätte vielleicht letztes Jahr noch gesagt, oh, nerv mich nicht mit deinem Jesus, so ein Quatsch. Mittlerweile sind die Leute nicht mehr ganz so. Ich merke, dass auch da in dem Ganzen ist immer noch was Gutes. Gott gebraucht alles zum Guten. Glaubt ihr das? Und die nicht wollen, die wollen immer nicht. Egal, du kannst ihnen das Beste geben, die wollen nicht. Jemand, wo unzufrieden ist, dem kannst du einen neuen Golf schenken. Glaub mir das, für 30, 40.000. Sagt er, ein Golf? Dein Ernst, ein Golf für mich? Da drüben ist der Daimler-Händler. Das wäre das Mindeste gewesen. Leute, die unzufrieden sind, denen kannst du nicht helfen. Die sind immer unzufrieden. Und Leute, die dankbar sind, sind immer dankbar. Den kannst du ein Auto schenken und sagen, du, das ist noch 100 Euro wert, hat noch 3 Monate TÜV. Ey, danke. Wow, cool, ey, jetzt kann ich 3 Monate fahren, super. Ey, lieb. Und du denkst so, boah, der bedankt sich ja wie wahnsinnig für so eine alte Kiste. Versteht ihr? Das Herz. Geht immer ums Herz. Geht nicht um das drumherum. 12, noch 4 Verse haben wir noch, sind gleich fertig. Aber es segnet euch. Gerade das ist aber der Grund dafür, dass ich so viel erleiden muss. Für was? Fürs Evangelium. Amen. Doch trotz der Schande, die damit verbunden ist, verliere ich nicht den Mut. Denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe. Du auch? Kennst du den, auf den du dein Vertrauen gesetzt hast? Jeanette, hä? Zyste? Diagnose? Tatsache? Bilder? Röntgenbilder? Egal was? Und du sagst, nicht das ist die Wahrheit. Meine Wahrheit ist die Bibel. Und da steht, Christus ist für meine Sünden gestorben, für meine Schuld, für meine Krankheit ans Kreuz. Amen. Und wisst ihr, da ist der Unterschied. Wenn du erst krank bist und willst anfangen, glauben, wird schwierig. Du musst glauben, was ich immer sage, für Gesundheit, solange du was bist. Gesund. Amen. Ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe und bin überzeugt, dass er die Macht hat. Bist du auch überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut unversehrt bis zu jenem Tag zu bewahren, an dem Jesus Christus wiederkommt? Ich bin der Überzeugung. Absolut. Absolut. Verliere ich nicht den Mut. Das ist die Botschaft heute Morgen. Verliere nicht den Mut. Egal, was da alles noch kommt. Verliere nicht den Mut. Jesus ist in deinem Herz oder Boot ist dasselbe. Amen. In deinem Leben, er ist in deinem Boot. Das ist das Wichtige, dass du verstanden hast, Jesus wird mich weder verlassen noch versäumen. Er wird dich nie alleine lassen. Nie. Wie oft ist nie? Niemals wird er dich alleine lassen. Jetzt kommen wieder die Christen, die Abergläubigen. Aber Thomas, genieße dein aber nerv mich nicht. Okay? Ich habe keine Lust auf dein Aber. Bei mir gibt's kein Aber. Bei mir gibt's nur das Amen, und Amen heißt, so soll es sein. Und so ist es. Es ist eine Bezeugung, so ist es, Punkt. Nach dem Punkt ist der Satz zu Ende. Amen? Okay, 13 und 14 noch. Lass dir die gesunde Botschaft, eine gesunde Botschaft, die dich gesund hält oder dich wieder gesund macht, wenn Krankheit da ist. Lüge ist Krankheit, wisst ihr das? Lüge macht dich krank. Jede Form der Lüge macht dich krank. Viele Männer, die in Russland in Gefangenschaft waren, viele, zum Teil 10 Jahre lang, haben nur überlebt, weil sie dem Bild hatten von ihrer Frau und sagt, ich komme zurück, die liebt mich, die hat mich nicht verlassen. Und da kamen russische Offiziere und haben gesagt, ich wollte dir nur Bescheid geben, deine Frau hat wieder geheiratet. Und die, die das geglaubt haben, denen hat's das Herz gebrochen. Und die haben sich aufgegeben, sind gestorben. Und andere haben gesagt, nein, das glaube ich nicht. Meine Frau ist treu. Und die kamen nach Hause. Und selbst wenn dann die Frau wieder verheiratet war, haben sie gesagt, aber ich habe überlebt. Ich habe am Richtigen festgehalten. Ich habe geglaubt. Ich habe die Hoffnung nicht losgelassen. Die gesunde Lehre. Amen. Den gesunden Glauben. Eine gesunde Botschaft, die du von mir gehört hast, als Maßstab für deine eigene Verkündigung. Jede Predigt, die du hörst, jede Botschaft, die du hörst, die muss dich gesund machen. Wenn du krank rausgehst aus einer Botschaft, geh nie wieder hin. Gesunde Botschaft. Wisst ihr, was für die Menschen da draußen gesunde Botschaft ist? Die Leute denken, alles geht zu Ende. Es lohnt sich nicht mehr zu heiraten, auf gar keinen Fall Kinder in die Welt setzen. Wir kaufen auch kein Haus. Wer weiß, ob ich meinen Job verliere. Vielleicht verlieren wir alle bald unseren Job. Das ist keine gesunde Lehre. Gesunde Lehre ist zu sagen, Gott ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Und da siehst du, was dir gut tut. Gesunde Lehre im Geist ist dasselbe wie gesundes Obst, gesundes Gemüse, gesundes Fleisch. Probier's nicht aus, aber schimmelige Wurst, weiß ich nicht, ob das dir gut tut. Wenn du was isst, was nicht mehr gut ist, dein Körper reagiert sofort. Er will erbrechen. Er sagt, raus mit dem Zeug. Das vergiftet mich. Manchmal müssen wir auch im Geist erbrechen und sagen, raus mit diesem Dreck, was ich da gerade gehört habe. Oder was versucht, an mir anzudocken. Wisst ihr, dass es viele Eltern leider mit ihren Kindern machen? Du bist ein Versager, aus dir wird nie was. Das Gift. Das Kind sitzt da, oh, ich bin ein Versager, aus mir wird nie was. Und dann wundern sie sich. Oder sie sagen ihren Töchtern, du Schlampe, du wirst mal anschaffen, was anderes kannst du nicht. Dann wundern sie sich, wenn diese Sachen, das sind Negativprophetien. Es sind Worte, die haben Macht. Wisst ihr das? Autoritätspersonen zum Leben haben Macht. Die ersten Autoritätspersonen in deinem Leben sind deine Eltern. Die zweiten sind Lehrer an der Schule. Wisst ihr, dass ihr als Eltern Verantwortung habt über eure Kinder, was der Lehrer an der Schule sagt? Am Elternabend. Ihr Sohn ist der dümmste von allen. Das dürft ihr niemals so stehen lassen. Sagen, das ist eine Lüge, das nehmen wir nicht an. Eine wahre Geschichte. Albert Einstein ist 3-mal sitzen geblieben. Und der Lehrer hat ihn von der Schule geworfen, hat einen Brief mitgegeben, der Mutter hat gesagt, ihr Sohn ist der dümmste Sohn von allen. Wir wollen den nicht mehr auf der Schule. Und dann kam sie heim vom Elternabend und fragte Albert seine Mutter, was hat denn der Lehrer gesagt? Wisst ihr, was die Mutter gesagt hat? Das ist eine wahre Geschichte. Du bist so überqualifiziert, dass sie sagen, du musst an eine bessere Schule, weil du bist dort. Amen. Er ist einer der klügsten Menschen dieser Welt geworden. Übrigens, der war Jude. Was hat die Mutti gemacht? Sie hat die Negativprophetie einer Autoritätsperson umgedreht und hat das nicht an ihren Sohn ranlassen, sondern hat ihm gesagt, du bist überqualifiziert. Du bist so intelligent, dass du hier an der falschen Schule bist. Der Teufel hat einen anderen Plan. Merkt ihr, wie wichtig Worte sind? Was du sagst, was du sprichst, auch deinen Kindern gegenüber, ist so immens wichtig. Ich glaube, es ist gerade für ganz viele. Gesunde Botschaft. Gesund machende Botschaft. Du bist kein Dummkopf. Nein, das bist du nicht. Du bist mein Kind, ich hab dich lieb und du bist toll. Und das setzt ganz neue Kanäle frei. Ganz neue Kanäle. Ich war bei der Bundeswehr ABC SE-Soldat für atomar, biologische und chemische Kampfstoffe. Ich musste lernen, bei chemischen Kampfstoffen, die docken an deinen Nervenenden an und bringen die Nerven zum Zucken. Und dann kriegst du einen Krampf im Körper und du verbrennst innerlich, bis du tot bist. Und dann gibt's eine Spritze, die heißt Atropin. Hat jeder Soldat immer Mann. Und die musstest du dir beim Giftgasangriff voll in den Oberschenkel hauen. Das Zeug ist absolut Gift für dich. Aber es blockiert das Giftgas an deinen Nervenenden. Es blockiert, dass die die Signale an deine Muskeln geben zum Zucken. Sei da bei mir. Und damals habe ich gedacht, wow, krass. Krass. Gibt es auch geistliches Atropin, wo ich beten kann und sagen, das Gift vom Teufel bringt mich nicht zum Zucken. Nicht ein Nerv zuckt. Amen. Was machen wir, wenn wir Angst kriegen? Komm, sag's mir. Wir fangen an zu zittern. Was ist zittern? Muskelzucken. Herrsche über die Angst. Sag, mein geistiges Atropin ist der Heilige Geist. Bam! Volle Dosis in den Oberschenkel. Amen. Hab immer eine Dose bei dir im Geist. Immer eine Spritze. Wenn Angst kommt, sagst du, Gott hat mir nicht gegeben den Geist der Angst und Furcht, sondern das war aber schwach jetzt. Nochmal. Gott hat mir nicht gegeben den Geist der Angst und Furcht, sondern Amen. Ja, jetzt kommt ihr aus der Reserve. Yeah. Lucky Luke, ich zieh gleich. So, noch einen Vers zum Abschluss, oder? Jetzt machen wir einen Deckel auf den Topf heute Morgen. Bewahre dieses kostbare Gut, das dir anvertraut worden ist mit aller Sorgfalt. Wer? Zu wem spricht's heute Morgen? Zu uns. Zu jedem von euch. Bewahre dieses kostbare Gut des Wortes Gottes in deinem Herzen, nämlich das, was dir anvertraut worden ist mit Sorgfalt. Siehst du das? Wenn du mal Lust hast zum Bibellesen, weißt nicht was, lies die Sprüche. Mein Sohn, bewahre dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Bibelleser wissen mehr. Du musst dein Herz bewahren. Wenn du verletzt bist, wenn du enttäuscht bist, wenn du bitter bist, wenn du zornig bist, ist niemand daran schuld. Nur du selber. Du lässt diesen Gefühlen freien Lauf. Du musst sagen, nee, 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 nee. Zwei Takt oder vier Takt ist egal. Hauptsache, du lässt es nicht mehr zu. Amen. Du sagst, ich nehme jetzt diese Gedanken raus, die sind wie Gift. Die tun mir weh, die brennen. Manche Worte, die Menschen dir sagen, sind wie Säure. Du spürst schon auf der Haut, es brennt. Wo es dich beleidigen oder blöd anmachen. Richtig? Wenn du ein Schwarzer bist und sie kommen mit ihren dummen Sprüchen. Oder du bist Ausländer oder du bist klein, du bist dick, du hast keine Zähne mehr, du hast einen Glatzkopf. Egal, was sie dich irgendwie versuchen, dir weh zu tun, das muss an dir abprallen. Das gibt den X-Man und den Superman und den Iron Man und den Batman und den Good Man. Aber was es leider nicht gibt, ist der Teflon Man. Wir bräuchten so einen Superhelden. Wenn ich malen könnte, würde ich für Kinder so Comic malen, wo der Teflon Man drin ist. Wie so ein Taucheranzug, weißt du? Aus Teflon. Der Teufel kommt und wirft mit den Hundehäufchen und die machen so Platsch, Bub, Platsch, Bub, Platsch, Bub. Und du sagst so, hey, ist das alles, was du drauf hast, Alter? Ich bin Mr. Antihaft. Amen. Und dann nimmt er einen Pfeil und schießt, dann macht Ping, Tong, Ping, Tong. Und du bist der Teflon Man and the Teflon Woman. Das kommt dann im zweiten Teil. Amen, das wäre was, oder? Das wäre cool. Und du merkst, je mehr du im Glauben stehst, desto mehr bist du Teflon-Man oder Teflon-Woman. Du merkst, vor Jahren bin ich noch voll aggressiv geworden oder bin in mein Kämmerlein und hab Rotz und Wasser keult. Und jetzt ist es so, who cares? Was? Mir doch egal, was der denkt. Wow. Weißt du, wie man das nennt? Du wirst nicht mehr gelebt, sondern du lebst. Du herrschst im Leben an Christi statt. Viele Menschen werden gelebt. Glaubt ihr das? Die funktionieren nur, wenn sie Lob kriegen. Warum schminken sich Frauen stundenlang? Nicht für sich selbst. Auch nicht für die anderen Frauen. Da ist nur Eifersucht. Für wen schminken die sich? Für die Männer. Für die Männer. Das kann jetzt gut sein, kann aber auch schlecht sein. Aber der Kern ist, viele Menschen tun das, was andere von ihnen erwarten. Ist das wahr? Ich bin nicht gegen Schminken. Also mir sind hübsche Frauen in der Gemeinde lieber wie hässliche. Ich war schon in Gemeinden, wo ich nicht wusste, ist das ein Mann oder eine Frau. Das ist nicht so schön. Ich habe nichts gegen Schminken. Es darf nur nicht too much sein, aber ihr versteht schon. Ich mache da keine neue Lehre, hey. Habe ich nicht gesagt. Aber ist es nicht wahr, wir tun vieles, weil es von uns erwartet wird, von außen? Wenn du niemand mehr die Erwartungen erfüllst, außer Christus, bist du frei. Denk mal drüber nach. Dann bist du frei. Bewahre dieses kostbare Gut, das dir anvertraut worden ist, mit aller Sorgfalt. Und jetzt kommt's. Mit Hilfe des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, wird es dir gelingen. Und es war der letzte Brief, den Paulus schrieb, oder der zweitletzte, aber die meisten sagen, es war der letzte, je nachdem, ist ja auch egal, den an Timotheus schrieb, seinen Nachfolger, und sagte, hey, auf diese Dinge hab Acht, da setzt dein Fokus drauf, nimm die Stafette in die Hand wie im Dauerlauf und lauf du weiter. Gib du den Menschen weiter das Gute, die gute Botschaft, die gute Nahrung. Amen. Lass uns doch ein Unterschied sein in der Corona-Zeit. Lass uns doch lächeln. Lass uns doch irgendwie freundlich sein, so gut es geht unter der Maske. Und die Leute sagen, ja, belastet sie das gar nicht? Nö. Wie nö? Und dann ist die Türe auf und du kannst sagen, ja, tschakka, ich werf die Angel. Los, beiß dran. Und dann holst du rein. Hey, warum sich einer bekehrt, ist egal. Hauptsache, der bekehrt sich. Amen. Halleluja. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch mächtig gesegnet. Ich hoffe, es hat euch richtig nochmal in eine richtige Spur rein. Und das auch, wenn du schon richtig läufst, nochmal bestätigt und bekräftigt in deinem Herzen, was wichtig ist in dieser Zeit, was wichtig ist in dieser Welt. Und dass du das Richtige sprichst, dass du das Richtige proklamierst, dass du festhältst an Christus, dass du verstanden hast. Jesus wird mich nie verlassen noch versäumen, egal was kommt, egal wie herausfordernd die Zeit ist. Vater, und ich danke dir dafür, dass unser Herz immer fester wird, so fest und so in eine Ruhe kommt, in eine Ruhe des Glaubens, Jesus. Oh, das ist so schön, wenn man von nichts mehr Angst hat. Wenn man weiß, Christus allein ist meine Hoffnung und Christus allein. Halleluja und danke, Herr, dass du am Kreuz gestorben bist. Wir wollen wie Paulus bekennen, von nun an kenne ich nichts mehr als nur den gekreuzigten Christus. Und ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei. Nichts lebt mich mehr, niemand drückt mehr auf irgendwelche Knöpfe, weil du, Jesus, diese Knöpfe entfernt hast. Niemand lebt mich mehr, niemand kann mich mehr beleidigen, niemand kann mich mehr verletzen, niemand kann mich mehr herausfordern, ich werde nicht mehr zornig, ich reagiere nicht mehr in übermäßiger falscher Freude oder in Angst und Furcht. Ich habe einen Geist empfangen, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, wo ich rationale Entscheidungen treffe, nach reiflichem Überlegen und in der Friede Gottes, wo ich mein Ja ein Ja ist und mein Nein ein Nein. Und danke, Herr, dass ich immer mehr hineinkomme, wo Jein nicht mehr existiert. Nicht Ja und Nein zugleich, sondern ein klares Ja und ein klares Nein. Halleluja. Und danke, Herr, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns hilft und der mit uns vorwärts geht. Halleluja. Amen.